Dieses Thema, Jesus mit Petrus im seelsorgerlichen Gespräch, scheint mir ein wichtiges Thema zu sein. Das kann auch für uns von Bedeutung sein. Ich möchte den Text lesen dazu, und der steht im Johannesevangelium, Kapitel 21. Wir lesen dazu die Verse 15 bis 22 aus der Zürcher Bibel. Als sie nun gegessen haben, sagt Jesus zu Simon Petrus: Simon, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als diese mich lieben? Er sagt zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt zu ihm: Weide meine Lämmer. Und er sagt ein zweites Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Der sagt zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er sagt zu ihm: Hüte meine Schafe. Er sagt zu ihm zum dritten Mal: Simon, Simon, des Johannes Sohn, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und er sagt zu ihm: Herr, du weißt alles. Du siehst doch, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt zu ihm: Weide meine Schafe. Amen, Amen, ich sage dir, als du jünger warst, hast du dich selber gegürtet und bist gegangen, wohin du wolltest. Wenn du aber älter wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Das aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er dies gesagt hatte, sagte er zu ihm: Folge mir. Da Petrus sich umwendet, sieht er den Jünger folgen, den Jesus liebte, der auch beim Mahl an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich ausliefern wird? Als nun Petrus ihn sieht, sagt er zu Jesus: Herr, was wird mit ihm? Jesus sagt zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was kümmert es dich? Folge du mir. Soweit der Text. Nehmen wir an, du hast einen guten Freund, eine Freundin, zutiefst verletzt. Oder einen guten Arbeitskollegen, Schulkollegen, was auch immer. Und du hast ihn beleidigt, verletzt, irgendwie etwas ihm gesagt oder getan, ja, dass die Beziehung belastet. Was machst du dann? Wie reagieren wir auf sowas? Wir können der Person ausweichen, wir können Gras drüber wachsen lassen und tun, als wäre nichts gewesen. Wir können uns entschuldigen und so weiter. Es gibt viele Möglichkeiten und jeder hat so seine Art, wie er mit dem Ganzen umgeht. Ich habe schon alles durchbuchstabiert und es macht alles Mühe irgendwie. Und in dieser Situation finden wir jetzt Petrus in seiner Beziehung zu Jesus. Ich möchte den Text in zwei eigentlich Unterthemen behandeln. Und der erste Punkt ist: Hast du mich lieb? Weide meine Schafe. Der zweite Punkt heißt dann: Folge du mir nach. Und am Schluss noch einen Schlussgedanken. Zuerst nun also: Hast du mich lieb? Weide meine Schafe. Die erste Frage, die Jesus zu Petrus stellt, heißt eigentlich nicht nur: Hast du mich lieb? Sondern sie heißt eigentlich: Liebst du mich mehr als diese? Also ist deine Liebe größer als die Liebe der anderen zu mir? Jesus fragt ja dreimal und jedes Mal mit einem anderen Akzent. Jesus hat dieses Gespräch mit Petrus bewusst gesucht. Wir lesen im Vers 14 desselben Kapitels, also das ist gerade der Vers vorher, dass er schon das dritte Mal jetzt den Jüngern begegnet. Er hat immer wieder so Begegnungen gehabt, zweimal mit den Aposteln in dem verschlossenen Gebäude. Einmal ohne Thomas, einmal mit Thomas, dann den Jüngern auf dem Weg und den Frauen und so weiter. Und von hier lesen wir, es ist das dritte Mal. Petrus hätte eigentlich Zeit gehabt. Er hätte Zeit gehabt, mal zu Jesus zu gehen und sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe versagt. Und mit der ersten Frage, liebst du mich mehr? Geht vielleicht Jesus auch auf die Verleugnung zurück? Petrus hat ja gesagt, und wenn alle an dir irre werden, wenn dich alle verlassen, ich sicher nicht, ich bleibe bei dir und wenn ich mit dir sterben muss. Damit hat er vielleicht auch zu verstehen gegeben, also wenn alle versagen, ich bin näher bei dir, ich liebe dich mehr. Könnte ja sein. Und hier fragt Jesus also den Petrus. Aber dass er das Gespräch gesucht hat, hat einen wichtigen Punkt. Im Lauf der Zeit, als Jesus ebenso mit den Jüngern unterwegs war, hat Jesus mal zu Petrus gesagt, du bist Petrus. Auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Tore des Totenreiches werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben und was du auf Erden bindest, wird auch im Himmel gebunden sein und was du auf Erden löst, wird auch im Himmel gelöst sein. Dieses Bekenntnis zu Petrus hat Jesus gesagt, auf ein Bekenntnis von Petrus zu Jesus hin. Nämlich als Jesus den gefragt hat, was denkt ihr, wer ich bin, hat Petrus geantwortet, du bist Christus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Daraufhin hat Jesus Petrus diese Worte gesagt. Er setzt ihn also ein in eine Verantwortung, die er dann einmal wahrnehmen sollte. Nun gibt es Auslegungen, die versuchen, diese Last von Petrus wegzunehmen. Petrus sei da nicht gemeint. Petrus heißt ja Fels. Du bist Petrus. Petrus heißt Fels. Du bist der Fels. Und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Nun wollen einige also diese Verantwortung von Petrus abnehmen. Das kann nicht sein, denn Jesus ist das Fundament, Jesus ist der Fels. So hat es letztlich auch der Apostel Paulus geschrieben. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 10, lesen wir, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist oder welcher ist Christus. Und Petrus kann auch keinen anderen Grund, keinen neuen Grund legen. Jesus ist und bleibt dieser Grund. Trotzdem braucht es für diese Anfänge der neuen Gemeinde, der Kirche, die ja Jesus bauen will, und die Tore des Totenreiches sie nicht überwinden sollen. Es braucht eine Führung, es braucht einen, der vorangeht und hier Verantwortung übernimmt. Und das ist ein biblisches Prinzip, wir sehen das immer wieder. Gott hat den Mose erwählt, um das Volk aus Ägypten herauszuführen. Er hat einen Joshua erwählt, um das Volk ins neue Land hineinzuführen. Und als kein Führer da war, die Richterzeit, da brach das Chaos aus. Petrus sollte also so eine Führungsperson sein für die neue Gemeinde, die Kirche, die Jesus Christus bauen will. Aber jetzt hat dieser Petrus versagt. Hat er noch diese Kompetenz? Ja, steht Jesus noch zu ihm? Oder ist das nun Makulatur nach diesem dreimaligen Verleugnen? Wir sehen, Petrus brauchte dieses Gespräch, um wieder Klarheit zu haben für seinen Auftrag. Es ist das dritte Mal, habe ich schon gesagt, dass sie sich begegnen. Petrus hat das Gespräch anscheinend nicht gesucht, nun hat es Jesus gesucht. Und das war wichtig. Wir sehen auch, dass nach der Einsetzung von Petrus die Führungsverantwortung, die er übernommen hat, hat wirklich Früchte getragen. 3000 sind zum Glauben gekommen bei seiner ersten Predigt. In Samarien war durch die Handauflegung des Petrus und Johannes der Heilige Geist auf die Samaritaner gekommen, nachdem Philippus dort evangelisiert hatte. Die ersten Nichtjuden wurden durch Petrus zum Glauben geführt. Lesen wir in der Apostelgeschichte 10. Aber jetzt ist er noch dieser Fels. Jesus sucht das klärende Gespräch. Das klärende, vergebende, das wiederherstellende Gespräch, damit Petrus unbelastet diese Verantwortung auch wirklich nehmen kann. Und ist das nicht auch bei uns heute wichtig, dass wir Probleme ansprechen? Oft verdrängen wir Probleme und sprechen sie nicht an. Die Zeit wird es ja schon richten. Solches Denken und Tun kann für die Gemeinde zu einem zerstörenden Bumerang werden. Konflikte werden oft nicht überwunden, bis es zu spät ist, weil sie nicht offengelegt werden. Nun, haben die anderen zugehört bei diesem Gespräch oder nicht? Da kann man unterschiedlich sehen, denn wir lesen ja im Text, dass nach dem Morgenessen Jesus einfach diese Frage gestellt hat. Wenn wir aber Vers 20 anschauen, so könnte das ein Argument dafür sein, dass eben die anderen nicht beim Gespräch dabei waren, und davon gehe ich aus. Da lesen wir, da Petrus sich umwendet, sieht er den Jünger folgen, den Jesus liebte. Also er wendet sich um und sieht nun jemanden auf sich zukommen, auf sie beide zukommen. Das heißt doch, dass Jesus sich wegbewegt hat von den anderen. Und ich denke, das ist auch wichtig. Es geht hier um ein seelsorgerliches Gespräch. Seelsorge ist immer eine Sache zwischen einer Person und einer anderen. Manchmal vielleicht auch zusammen mit einem Ehepaar oder so. Aber grundsätzlich gehören da keine fremden anderen Ohren dazu. Ich denke, dass es eben doch bei uns wichtig ist, Gespräche, seelsorgerliche, nicht vor Zuhören zu führen. Besonders nicht, wenn es zur Rechtweisung ist, wenn sie nötig ist. Jesus aber, und das ist auch wieder interessant, verzichtet hier auf jegliche Zurechtweisung gegenüber dem Petrus. Petrus hat sich nach der Verleugnung ausgeweint und bereut. Im Lukas-Evangelium lesen wir, dass sie Blickkontakt hatten. Jesus hatte Blickkontakt aufgenommen zu Petrus, als der Hahn krähte. Da ging Petrus hinaus und weinte sich aus. Er hat sich ausgeheult. Und jetzt geht es um die entscheidende Frage, die Jesus hier dreimal stellt, immer wieder mit einem anderen Schwerpunkt. Hast du mich lieb? Beim dritten Mal lesen wir, Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und er sagte zu ihm: Herr, du weißt alles. Du siehst doch, dass ich dich lieb habe. Jesus sagt zu ihm: Weide meine Schafe. Du weißt alles. Jesus wusste, dass er ihn verraten würde. Und er hat es getan. Nicht verraten, verleugnen. Und er hat es getan. Wer brauchte nun dieses Gespräch? Brauchte Jesus dieses Gespräch? Oder brauchte Petrus dieses Gespräch? Ja, ich denke, dass Petrus dieses Gespräch brauchte. Seine Verantwortung kann er doch nur dann wahrnehmen, wenn Jesus ihm sein volles Vertrauen zuspricht. Die Verantwortung, die Gemeinde zu bauen, hier voranzugehen, Verantwortung zu übernehmen. Und genau das macht Jesus. Mit der dreimaligen Frage gibt er ihm dreimal die Rückendeckung und sagt: Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Weide meine Schafe. Unsere Liebe zu Jesus hat Folgen. Wir können nicht mit den Lippen sagen: Ja, Herr, und mit unserem Verhalten eigentlich dann zeigen: Mir ist es gar nicht so ernst dabei. Ich gehe da lieber meine eigenen Wege. Jesus setzt den Petrus unmissverständlich wieder in seine Verantwortung hinein. Er weist Petrus aber auch darauf hin, dass er nicht zum Ziel kommt mit seinem voreiligen oder Verhalten, mit seinem Vorpreschen. In Vers 18, da lesen wir: Als du jung warst, dann gibt es eine Zwischenzeit, wenn du aber älter bist. Zwischen diesen zwei Zeiten gibt es ein Wachstum. Das ist auch bei uns so. Wir machen einen Start mit Jesus im Glauben. Jesus gibt uns sein Vertrauen, er gibt uns seine Liebe. Aber es braucht Wachstum. Wir können nicht an dem Ort bleiben, bei dem wir angefangen haben. Es gibt ein Wachstum hin zum Vertrauen, ein Wachstum des Gehorsams und Bindung an Jesus. In dieser Aussage, als du jung warst, wenn du älter bist, ist auch enthalten, dass Petrus die Angst vor dem Tod, die Angst vor den Folgen der Nachfolge, wie sie noch zum Ausdruck kommt bei der Verleugnung, dass er die überwunden haben wird. Es wird dich ein anderer führen dahin, wo du nicht hingehen willst. Und dann heißt es da, damit wollte Jesus andeuten, welche Todesart er sterben wird. Das ist hier natürlich so nicht erwähnt, welche Todesart, aber Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, circa 60 Jahre nach der Zeit, der wusste, was mit Petrus geschehen ist. Auch er wurde gekreuzigt, das wissen wir ja, Kopf nach unten auf seinen eigenen Wunsch. Und dieser Tod sollte, was lesen wir, Gott selber verherrlichen. In der Offenbarung können wir lesen, Kapitel 2, Vers 10, das ist das Sendschreiben an die Gemeinde Smyrna. Fürchte dich nicht vor dem, was dir an Leiden noch bevorsteht. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, um euch zu versuchen, und ihr werdet Not leiden 10 Tage lang. Seid treu bis in den Tod, und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Eine Aussage, die Jesus gemacht hat, gegenüber der Gemeinde in Smyrna. Ja, fürchte dich nicht. Wir fürchten uns, ich fürchte mich. Ich fürchte mich, du nicht? Ich fürchte mich, wenn da Verfolgung kommt, wenn ich das durchmachen muss, was viele Christen in diversen Ländern mitmachen müssen, das nehme ich nicht so einfach locker vom Hocker. Das ist hartes Brot. Aber Jesus macht Mut. Es lohnt sich. Es lohnt sich, hier dran zu bleiben, mit Jesus unterwegs zu bleiben. Wie Petrus dann auch den Märtyrertod gestorben ist und mit ihm viele, viele, viele hundert und tausend Christen bis heute. Mir macht die Begegnung Mut. Die Begegnung von Jesus mit Petrus, die macht mir Mut. Jesus gibt niemanden einfach auf, auch wenn wir mutlos werden und in entscheidenden Momenten versagen. Jesus kann nicht enttäuscht werden, weil er sich eben nicht täuschen lässt. Und er kennt uns und täuscht sich nicht in uns. Er weiß, wen er vor sich hat. Er weiß, mit wem er es zu tun hat, mit einem Versager, der mutig sein möchte. Und weißt du was? Er liebt uns. Und noch etwas dazu, als letztes zu diesem Punkt von Paulus. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Mir macht es Mut. Mir macht es Mut, dran zu bleiben. Ich komme zum zweiten Punkt. Folge du mir nach. Du und nach ist in Klammern. Das erste Mal sagt Jesus nur, folge mir. Das ist im Vers 19. Das Gespräch schien eigentlich schon fast zu Ende zu sein, als Jesus das zu Petrus sagt. Folge mir. Petrus soll also nachfolgen. Nachfolgen bedeutet nicht vorauseilen. Nachfolgen heißt, auf den schauen, der vor mir hergeht. Vielleicht ein kleines Beispiel, bei mir ist das schon etwa vorgekommen, dass ich mit dem Auto jemandem nachfahren muss, weil ich den Weg nicht kenne. Und was mache ich? Der andere geht voraus, fährt voraus. Ich werde ja nicht dauernd im Rückspiegel schauen, sondern ich werde schauen, wo der links abbiegt, rechts abbiegt. Wo geht der hin, wo geht der durch, dass ich den Anschluss nicht verliere. Und genau das heißt eigentlich doch nachfolgen. Jesus nach. In seinem Wort hat er uns gesagt, ich bin der Weg, der zum Leben führt. Ihm nachfolgen. Folge mir nach. Und jetzt, was macht Petrus? Er wendet sich um. Machen wir das manchmal auch so? Wenn Jesus zu mir sagt, du mach dies, mach jenes, dann schauen wir, wer könnte das für mich tun. Folge mir nach, heißt Jesus nach und das geht mich an. Vielleicht ist das manchmal genau unser Problem. Wir lesen das Wort Gottes, wir hören das Wort Gottes, zum Beispiel in einer Predigt, aber wir lesen oder hören es nicht für uns selber, ich nicht für mich, sondern für den anderen. Und da kommt mir dann bei einer Predigt oder vielleicht auch beim Lesen und sagt, ah, ja, das müsste der mal lesen. Ah, das sollte der sich zu Herzen nehmen. Aber Jesus möchte, dass ich für mich lese und höre und vielleicht nicht selten auch mal gegen mich lese und höre. Es geht nicht darum, dass wir immer die Bestätigung suchen für das, was ich denke, sondern es geht darum, Jesus nachzufolgen und eben auch zu akzeptieren, wenn Jesus etwas bei mir in Frage stellt, die Bibel etwas in Frage stellt, das ernst nehmen, annehmen und Konsequenzen ziehen. Also Petrus fragt, was wird aus ihm? Eben der da kommt, von hinten, von der anderen Seite, Das wäre dann eben der Johannes. Und Petrus lenkt da eigentlich nun das Gespräch auf Johannes. Ist denn da noch Platz für Johannes, wenn ich die Gemeinde weiden und dass die Gemeinde führen soll? Was hast du für ihn für einen Auftrag? Was hast du für ihn vorgesehen? Wie oft kümmern wir uns vielleicht genau um das, was die anderen tun sollten? Und vergessen dabei, dass wir selbst einen Auftrag haben in der Gemeinde Gottes. Und eigentlich zuerst mal unseren Auftrag wahrnehmen sollen. Paulus hat das auch mit dem Leib verglichen. Jeder ist ein Glied am Leib und hat seinen Platz, seine Funktion. Das Auge muss nicht atmen, der Fuß muss nicht sehen. Das sind jetzt meine Worte, das hat Paulus nicht so gesagt. Vor allem das, die Hände müssen nicht Fußball spielen. Sie dürfen nicht, sonst kommt das falsch raus. Es ist spannend, dass Petrus jetzt genau in dem Moment zurückschaut, als Jesus zu ihm sagt, folge mir. Vielleicht hat Jesus dabei schon ein wenig an Petrus vorbeigeschaut, weil er Johannes hintendran gesehen hat und dachte, mit ihm möchte ich dann auch noch reden. Das gibt es manchmal. Wir sind im Gespräch mit jemandem und sehen eine andere Person kommen, mit der wir auch noch kurz sprechen möchten. Ein kleiner Blick zu dieser Person, vielleicht ein kleines Handzeichen und schon ist der Gesprächspartner abgelenkt. Tja, das gibt es. Aber Petrus fragt nun, was ist mit diesem? Und Jesus sagt zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was kümmert es dich? Folge du mir nach. Oder anders gesagt, es geht dich nichts an. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Jesus geht seinen Weg mit dir. Er redet mit dir über dich. Er redet nicht mit dir über mich. Er redet auch nicht mit mir über dich. Jeder, der das Wort Gottes liest, soll es für sich und eben nicht selten auch gegen sich lesen. Jesus will, dass du den Weg gehst, den er für dich vorgesehen hat. Er will, dass du den Auftrag übernimmst. Dieser ist vielleicht nicht immer ganz klar. Aber wenn du eine geistliche Aufgabe hast, einen Auftrag in der Gemeinde, ich rate dir, verlass ihn nicht, solange dir nicht klar ist, dass du etwas anderes tun sollst. Bei Petrus hat das bedeutet, weide meine Schafe. Sei du Hirte und fülle diese Aufgabe aus. Im 1. Petrus Kapitel 5 nimmt Petrus dann diesen Gedanken auf. Auch weil er wusste, das ist meine Aufgabe. Jesus sagt, sei du Hirte. Fülle diese Aufgabe aus, bleibe bei dem, wozu ich dich berufen habe. Was mit Johannes sein wird, geht dich nichts an. Deine Aufgabe heißt, folge du mir nach. Den Auftrag habe ich dir skizziert, deinen Weg habe ich dir aufgezeigt, jetzt ist Gehorsam gefragt. Nicht nur der Gottesdienstbesuch ist Christsein, sondern dein ganzes Leben ist gefragt. Einmal hat Jesus seine Jünger vorausgeschickt im Boot, lesen wir in Matthäus Kapitel 14, Vers 22 und folgende. Das Boot geriet in Seenot. Als Jesus über das Wasser kam, stillte er dann anschließend den Sturm. Vielleicht wollte er damit auch mal zeigen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ich komme zu einem Schlussgedanken. Und wir haben in der Einleitung gehört, dass eine Predigtserie folgt zum Thema Heiliger Geist. Bald ist Himmelfahrt und Jesus hat zu den Jüngern gesagt, vorher, Jesus, ich lese das, Lukas 24, 49, Jesus hat vorher zu den Jüngern gesagt, bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet werdet. Die Jünger sollen und können eben diesen Auftrag in der Gemeinde, in der Welt, in der Verkündigung des Evangeliums nur aus dieser Kraft von oben erfüllen. Das ist heute noch so. Wir brauchen den Heiligen Geist, um wirklich den Dienst, den Glaubensweg zu gehen, zu tun. Ohne Heiligen Geist ist unser Werk und bleibt unser Werk Menschenwerk. Ja, darum geht es. Wir brauchen den Heiligen Geist und es soll nicht Menschenwerk sein, sondern Gottes Reich wird durch den Geist Gottes gebaut. Er, der Heilige Geist, ist nicht unser Werkzeug, sondern wir, du und ich, sind sein Werkzeug. Noch eine letzte Aussage, die der Apostel Paulus gemacht hat, in Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20, da sagt er, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Sofern ich jetzt noch im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben oder im Gehorsam an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Darum gilt für dich, für mich, für uns alle, folge mir nach. Amen. Ich möchte noch kurz beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist. Nicht um zu richten, sondern um zu retten, zu heilen. Und wir dürfen dir nachfolgen, wir dürfen dir vertrauen. Und du kennst unsere Schwachheiten, unser Versagen und du nimmst uns trotzdem an. Und stellst uns in eine Aufgabe, wir dürfen zusammen mit unseren Geschwistern Gemeinde bauen. Herr, lass uns das immer wieder neu erkennen und tun, dass wir nicht von unserem Platz weglaufen, sondern ihn einnehmen, treu sind und immer wieder neu erfüllt mit der Freude deines Geistes unseren Dienst tun können. Darum, weil du uns vergeben hast, weil du unser Leben verändert hast, weil du uns immer wieder neu vergibst und uns neu machst. Wir freuen uns auf das Ziel, wir freuen uns auf den Tag, da das alles sichtbar wird, was du für uns getan hast und dass du deine Gemeinde zur Vollkommenheit baust. Amen.